Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Blick auf die leere Tankanzeige kann in diesen Tagen Sorgen, vielleicht sogar Panik auslösen. Denn damit die Tanknadel wieder nach oben schnellt, müssen Autofahrende tief in die Tasche greifen. Nach Beginn des Krieges in der Ukraine waren die Preise für Benzin und Diesel auf über 2 Euro pro Liter gestiegen. Mittlerweile liegen sie wieder etwas darunter. Die hohen Preise an den Tankstellen, sie hatten auch Folgen für die politischen Debatten der letzten Wochen. Da ging es viel um Spritpreisbremsen und Tankrabatte. Und schließlich hat die Bundesregierung angekündigt, die Steuern auf Benzin und Diesel im Sommer für 3 Monate zu senken, um Autofahrende zu entlasten. Das Autofahren billiger machen. Für Katja Diehl ist das der falsche Ansatz. Sie ist Mobilitätsexpertin und Beraterin und Autorin eines Buches mit dem Titel Autokorrektur. Was ist falsch daran, wenn Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, in diesen Tagen aber Angst haben vor der nächsten Tankrechnung, wenn die entlastet werden sollen? Katja Diehl.
Ich denke, das ist einfach der falsche Ansatz insofern, als dass alle gleichermaßen entlastet werden. Also der Gutverdiener, der vielleicht sogar 3 Autos zu Hause hat, genauso wie die Frau, die in Armut lebt. Und mich hätte gefreut, wenn das einkommensabhängig zumindest berechnet worden wäre. So ist es, finde ich, eine Maßnahme mit breiter Gießkanne, die mal wieder auch Menschen bevorteilt, die eigentlich gar keine finanzielle Hilfe benötigen.
In Ihrem Buch Autokorrektur, das kürzlich erschienen ist, da schildern Sie Ihre Ideen für eine mobile Gesellschaft, in der wir insgesamt viel weniger Auto fahren. Und zwar, weil es bessere Alternativen gibt. Warum ist Ihnen das Auto grundsätzlich so ein Dorn im Auge?
Das Auto an sich ist mir gar kein Dorn im Auge, sondern wie wir es benutzen. Aktuell fährt der deutsche Pkw ja nur 45 Minuten am Tag. Gestern habe ich eine Studie gelesen zum deutschen Pendelverkehr. Die hat mich ein bisschen vom Hocker gehauen, weil da sind wir mittlerweile wirklich so weit, dass nur eine Person, also 1,035 Personen, sitzen im Auto, das Pendelverkehr macht zum Beruf. Das heißt also, wir fahren so ein riesiges Ding von 2 Tonnen Gewicht Minimum einfach ganz alleine. Und das ist völlig überdimensioniert und da brauchen wir einfach neue Wege, nicht zuletzt auch wegen der Klimakrise.
Welche neuen Wege sind das?
Ich glaube, es geht ganz einfach los bei Fahrgemeinschaften, die man sich überlegen könnte, weil den Besetzgrad zu verdoppeln, heißt ja schon, den Verkehr zu minimieren. Es geht aber auch darum, zum Beispiel, dass ArbeitgeberInnen anders denken. Also nicht mehr diese Dienstwagen für wenige, die eh schon viel verdienen, sondern vielleicht eine Mobilitätsprämie für alle, Fahrradleasing anzubieten, dass die Menschen sich vielleicht ein gutes E-Bike leisten können und da auch Wege nicht mehr mit dem Auto machen, sondern halt mit dem E-Bike. So vielleicht auch ein bisschen sportlicher werden, weil das ist ja auch nochmal so ein Aspekt von Mobilität, der oft vergessen wird, dass muskelbetriebene Mobilität, so man denn gesund ist, wirklich was ist, was zum eigenen Fitnessstatus zuträglich ist. Und ich denke, wir alle sind ja in einer Gesellschaft, die überalt hat. Also es tut uns allen gut, wenn wir jetzt endlich wieder die Alternativen schaffen, die ja vielleicht auch schon mal da waren.
Sie haben vorhin schon mit dem Klimawandel argumentiert. Wären dann nicht auch E-Autos eine gute Alternative?
Es nützt überhaupt nichts, wenn wir einfach nur die Antriebe austauschen. Das ist ein kleiner Aspekt der Verkehrswende. Dann werden wir immerhin lokal emissionsfreier. Es gibt aber weiterhin Mikroplastik durch den Reifenabrieb. Es gibt weiterhin den Platzbedarf, den Autos haben. Da ist so belegt, dass es ungefähr 100 Quadratmeter sind, weil wir ja immer mehrere Parkplätze haben, weil wir ja überall vor der Tür parken können, egal ob zu Hause oder beim Job oder beim Fitnessstudio. Also ich warne davor, einfach nur Antriebe zu betrachten. Wir brauchen wirklich bei jetzt 49 Millionen Pkw endlich mal einen Abbau dieses Pkw-Bestandes, damit wir die Räume wieder für Menschen gestalten können.
Räume für Menschen gestalten, das ist ein gutes Stichwort. Ich wollte Sie nämlich fragen nach dem Beginn Ihres Buches. Sie stellen Ihrem ersten Kapitel Artikel 1 des Grundgesetzes voran. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was genau haben Autos mit der Menschenwürde zu tun?
Autos haben gar nicht unbedingt was mit Menschenwürde zu tun, sondern Mobilität und selbstbestimmt mobil zu sein, das hat was mit Würde zu tun. Und ich finde, es ist würdelos, wenn Menschen im ländlichen Raum zum Beispiel aufgrund von Erkrankungen oder auch weil sie zum Beispiel jetzt in der Pandemie den Job verloren haben, das Auto nicht mehr bezahlen können und nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen können. 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein, dürfen die nicht im ländlichen Raum wohnen, braucht man für den ländlichen Raum so eine Daseinsberechtigung im Sinne von Führerschein und Auto. Ich finde, es ist nicht würdevoll, wenn man Menschen vorschreibt, wo sie zu leben haben, aufgrund von Pkw-Mobilität.
Sie haben für Ihr Buch auch eine ganze Reihe Interviews geführt mit Menschen, die Auto fahren, aber das nicht unbedingt gern tun. Was sind das für Menschen und warum steigen sie unfreiwillig ins Auto?
Das war auch so der Ansatz, warum ich Autokorrektur geschrieben habe, um zu zeigen, dass nicht jede Person, die ein Lenkrad in Händen hält, das auch wirklich gerne tut und dass es auch nicht der Erfolg von Auto ist, sondern eher ein Misserfolg von Verkehrspolitik. Unter den Personen, die ich interviewt habe, waren zum Beispiel Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen und die einfach Angst haben, weil sie in dem öffentlichen Raum schon mal angegriffen worden sind. Es sind aber auch Frauen gewesen, die gesagt haben, nee, also abends noch Bus fahren oder zu Fuß gehen, das fühlt sich für mich unsicher an. Da ist es ganz viel auch nicht nur Mobilität zu verändern, sondern auch ganz viel nötig, dass wir da ein bisschen umbauen, dass Räume immer belebt sind und sich dann auch sicherer anfühlen. Weil wenn die Räume unsicher bleiben und wenn wir keine Alternativen haben, dann steigt natürlich keine Person aus dem Auto aus.
Würden Sie also sagen, dass eine Abkehr vom Auto auch zu mehr Gleichberechtigung im öffentlichen Raum führen kann?
Es gibt so ein tolles Zitat, das hat der Kai, den ich interviewt habe, gesagt, von Anfang an für alle. Er sitzt seit 20 Jahren im Rollstuhl und er fühlt diesen Rollstuhl gar nicht mehr, der gehört einfach zu ihm. Aber immer wenn er öffentlich fahren möchte, fühlt er sich behindert durch uns als Gesellschaft, weil es da Stufen gibt, Aufzüge nicht funktionieren. Und auch der neueste ICE, der jetzt im Februar vom Verkehrsminister vorgestellt wurde, ist wieder nicht barrierearm. Und ich glaube, wenn wir von Anfang an für alle denken, dann erreichen wir auch für alle etwas. Also zum Beispiel eine Bank an der Haltestelle kann schon manchmal ein Grund sein, wenn die fehlt, dass Menschen nicht Bus fahren, weil sie nicht lange stehen können, weil sie hochschwanger sind oder weil sie viele Einkäufe dabei haben. Also kleine Dinge können manchmal schon ein ganzes Mobilitätsverhalten verändern, aber gleichzeitig vielen Gruppen etwas Gutes tun. Und daran appelliere ich.
Was also müsste ganz konkret passieren, damit diese von Ihnen geforderte Mobilitätswende gelingt? Also was wären die nächsten Schritte, die die Politik Ihrer Meinung nach jetzt gehen müsste?
Natürlich nicht sowas wie Tankrabatte und Gutscheine, sondern eine Gleichberechtigung. Also dass das Auto die Privilegien, die es nun mal hat, auch wenn sich das anders anfühlt, für Menschen, die Auto fahren, es ist einfach nicht, ich sage jetzt mal, gegeben, dass es gleichberechtigt ist, dass das Auto so viel Platz hat in Fahrspuren, in Parkspuren, in Räumen, auch in der Stadt und im ländlichen Raum. Wenn wir da eine Gleichberechtigung haben, dass alle sich sicher fühlen können, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Städte wie Helsinki haben zum Beispiel das Ziel, keine Verkehrstoten mehr. Und das ist ein tolles Ziel. Bei uns in Deutschland sterben täglich 8 Menschen im Straßenverkehr. Helsinki hat seit 2019 keine Verkehrstoten mehr. Seit 2017 ist kein Kind mehr im Straßenverkehr gestorben. Woran liegt das? Die haben die FußgängerInnen und die RadfahrerInnen priorisiert. Also die Schwächsten in der Straße erfahren den besten Schutz. Das fängt an mit Tempo 30 in den Städten, dass man einfach wieder diese Macht des Autos auch im Sinne von Aufprall, im Sinne von sehr schnell fahren rausgenommen hat. Und ich glaube, wenn wir da anstreben, dass alle gleichberechtigt sicher sind, dann ist schon der erste Moment der Verkehrswende da.
Also Tempolimit haben Sie angesprochen. Was wären andere Maßnahmen? Geht es Ihnen auch darum, das Autofahren teurer und damit unattraktiver zu machen?
Nein. Es geht mir darum, dass zum Beispiel, wie bei mir in Hamburg, wo ich wohne, da werden gerade an den Straßenrändern einige Parkspuren abgeschafft und da entsteht dann ein Radweg. Also dass auch Menschen, die auf dem Rad sitzen, sich sicher fühlen können. Weil das haben ja auch die Pandemie-Radwege, wenn ich die mal so bezeichnen will, die spontan aufgebaut worden sind, in den großen Städten gezeigt. Sobald das da Sicherheit gibt, dass man da auch gut fahren kann und nicht in den Autoverkehr sich einfädeln muss, fahren Menschen auf einmal viel mehr Rad. Kleine Kinder waren sogar in Berlin auf diesen Radwegen zu finden, weil Eltern gesagt haben, nee, also wenn das so ein geschützter Bereich ist, da fahre ich auf jeden Fall mit dem Rad zur Schule. Und das ist die Gleichberechtigung, die ich meine. Es ist natürlich in der Klimakrise notwendig, dass wir auf Preise gucken, ne? Das ist auch etwas, wo wir ein bisschen unehrlich sind, weil Pkw-Verkehr ist sehr subventioniert und da stecken schon einige Subventionen drin, die ich so ein bisschen rausziehen würde.
Sie wollen also eine Welt, in denen Autos weniger subventioniert werden, einfach eine Welt mit deutlich weniger Autos. Wie erklären Sie das den hunderttausenden Menschen, die heute in Deutschland in der Autoindustrie arbeiten und die dann womöglich nicht mehr gebraucht werden?
Die werden immer gebraucht. Die brauchen nur andere Dinge, die sie bauen. Also ich glaube, die Transformation der Autobranche ist unabwendbar und notwendig, weil die Märkte, an die wir verkaufen, zum Beispiel China, die sind ja schon aus dem Verbrenner ausgestiegen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die deutsche Autoindustrie was baut zwischen privaten Pkw und dem starren Linienbus, dass man einfach so flexible Modelle auch hat, die zum Beispiel im ländlichen Raum die Menschen zum Bahnhof bringen könnten. Also ich sehe da ganz viel, womit auch Geld verdient werden kann. Einige können vielleicht auch in die erneuerbaren Energien gehen und Rotoren für Windräder bauen. Also wir sollten da einfach kreativ sein, den Menschen ehrlich sagen, es wird nicht mehr so viele Autos geben. Deswegen brauchen wir jetzt andere Dinge, die aber für alle gut sind. Und ich glaube, das kann man auch in so einer Transformation gestalten.
Jetzt gibt es in Deutschland aber auch viele Menschen, die wirklich gerne Auto fahren, für die das Auto vielleicht auch ja, eine Form von Freiheit und Unabhängigkeit ist. Wie machen Sie denen Ihr Konzept schmackhaft?
Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also wer so Autofahren als Hobby betrachtet, es gibt ja auch noch Menschen, die Kutschen fahren, ne? Also oder die Pferde reiten. Das ist ja etwas, wo ich sage, das darf ja ein Hobby bleiben, aber es darf nicht missverstanden werden, als ich will von A nach B kommen. Das ist nämlich dann in dem Moment nicht der Fall. Wenn ich richtig super gerne Auto fahre, dann habe ich ja mit dem Auto irgendeine Bindung, die über die Mobilität hinausgeht. Und wenn wir da auch wiederum ein bisschen hinschauen, dass sowas weiterhin stattfinden kann, aber vielleicht auch ehrlich bepreist wird, bin ich komplett mit einverstanden.
Sie haben gerade auch eine Petition an den Bundestag verfasst. Anlass war der Krieg in der Ukraine. Was genau fordern Sie darin?
Da geht es unter anderem darum, die Mobilitätswende fossilfrei zu gestalten, also durch Tempolimits und andere Maßnahmen einmal den Spritverbrauch zu senken, aber auch natürlich Alternativen zu schaffen, wie die eben schon genannten On-Demand-Systeme im ländlichen Raum, dass man zum Beispiel mit der App oder dem Telefon einen Bus bestellen kann, der dann nicht so groß ist wie ein Linienbus, sondern kleiner. Es geht darum, vielleicht auch das Homeoffice einfach als Recht auf Homeoffice zu verstetigen. In den Niederlanden gibt es das schon seit Jahren, dass man da ein Recht drauf hat, so es dann abbildbar ist im Betrieb. Da sind viele kleine einzelne Details drin, die uns aus diesen fossilen Brennstoffen rausführen. Denn das ist unbedingt nötig, das sehen wir an dem Krieg.
Damit wir eben weniger abhängig sind von Ländern wie Russland.
Genau.
Denken Sie, dass dieser Krieg womöglich zu einem Umdenken in unserer Gesellschaft führen wird? Wird Verzicht jetzt doch noch attraktiv?
Erstmal ist es ja momentan schon ein Verzicht. Wir verzichten auf gute Luft, wir verzichten auf Ruhe, wir verzichten auf Raum zugunsten des Autos, das ja nur in dem Moment und auch meistens nur für eine Person einen Sinn ergibt, wenn es fährt. Sobald es geparkt ist, hat dieses Ding ja keinerlei Mehrwert für niemanden. Und da genauer hinzuschauen, wollen wir vielleicht nicht mehr so viel verzichten auf Lebensqualität und stattdessen die Räume wieder zu dem werden lassen, was sie mal vor dem Auto waren. Begegnungsräume, die ein bisschen entschleunigt sind. Da frage ich die Leute gerne, wo fährst du denn hin in den Urlaub? Ist es sowas wie eine vierspurige Autobahn? Oder doch vielleicht etwas, wo es verkehrsberuhigt ist, wo man mal sitzen kann, sich in Ruhe unterhalten kann, ohne dass es so lauten Straßenlärm gibt. Und wenn dieser Urlaub vor der eigenen Haustür beginnt, müssen wir auch vielleicht gar nicht mehr so oft wegfahren.
Das sagt und wünscht sich Katja Diehl, Mobilitätsexpertin und Autorin des Buches Autokorrektur, das vor kurzem im S. Fischer Verlag erschienen ist.